The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und ich freue mich, mit Ihnen in dieses Wochenende zu starten. Heute ist Samstag, der 17. Januar. Was war das wieder für eine Woche? Das politische Theater, das gerade auf den Bühnen der Welt läuft, hat Hochkonjunktur. Manches davon ist Politik, anderes Theater. Deshalb ziehen wir die Woche gemeinsam glatt, kurz und kompakt. Hier kommt der Wochenrückblick in einer Minute. Vizekanzler Lars Klingbeil und Außenminister Johann Badefuhl haben die die USA besucht. Deutschland hat Soldaten nach Grönland geschickt. In der Bundesrepublik selbst hat die NATO mit einem Großmanöver den Ernstfall geprobt. Eine Studie hat ergeben, gleichgeschlechtlicher Sex hilft Primaten beim Streitschlichten und beim Überleben. Das hätte ich Ihnen auch ohne Studie sagen können. Ein Schleimjesus beim ARD-Weihnachtsgottesdienst hat jetzt erst die Gemüter erregt, weil er ein bisschen zu sehr wie frisch aus dem Mutterleib geboren aussah. Das Land Niedersachsen hat das schriftliche Dividieren aus dem Unterricht gebannt. Eine ganze Reihe Bundesminister hat entschieden, den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee zu canceln. Markus Söder findet, dass es zu viele Bundesländer gibt. Bremen und Saarland, hat er gesagt, brauchen wir nicht. Was Söder aber schon zu brauchen meint, Hymnenpflicht beim Schulabschluss. In Italien hat sich die Agro-Eidechse ausgebreitet. Sie verdrängt Artgenossen und wird wegen ihrer grünen Kehle Hulk genannt. In Florida wurde ein Emu in Handschellen abgeführt und Ex-US-Präsident Bill Clinton hat eine Aussage im Epstein-Fall verweigert. Schöne neue Woche. Sprechen wir über Pressefreiheit und Zensur. Sprechen wir über die Aussagen des schleswig-holsteinischen CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther bei Markus Lanz. Was ist da wieder los gewesen? Daniel Günther saß bei Markus Lanz im ZDF und es ging, und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, es ging in der Diskussion primär um ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. So wie in Australien.
Würden Sie es gut finden, wenn andere Bundesländer das auch so machen würden?
Absolut.
Würden Sie sogar gut finden, wenn man den australischen Weg ginge?
Absolut.
Social-Media-Verbot bis 16,
glaube ich. Bis 16 in Deutschland, in Europa. Das muss kommen.
Tech-Konzerne regulieren?
Absolut. Digitalabgabe, um traditionelle Medien auch in unserem Land zu stützen. Eine Demokratie funktioniert nur, wenn diese Institution funktioniert.
Wenn J.D. Vance das hört, haben wir morgen den nächsten Ärger.
Naja, nichts könnte J.D. Vance wahrscheinlich weniger interessieren, als dass der Landeschef aus dem Norden bei Markus Lanz irgendwas erzählt. Aber okay. Vom Thema Social Media kommt man dann in der Sendung vom Hölzchen auf Stöckchen. Daniel Günther legt beispielsweise dar, welche Rolle Social Media in der Politik spielt.
Selbst Abgeordnete unserer Fraktion, die gucken sich so einen Quatsch an und auch merken auch nicht, dass bestimmte Medien auch darauf einsteigen. Ich meine, da sind ja mittlerweile auch
Was meinen Sie damit?
Viele Medien orientieren sich ja mittlerweile auch an diesen ganzen sozialen Medien, indem sie selbst politische Agitation betreiben und ja nicht mehr Journalismus machen.
Und dann wird Günther konkreter. Er spricht einzelne Portale an.
NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Und jetzt geht's rund. Markus Lanz will und braucht natürlich steile Thesen und schöne, zitierfähige Schlagzeilen und er hakt nach.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
So, herzlich willkommen im Herz der Diskussion und des Falschverstehens. Dies ist genau der Abschnitt, der von den allermeisten Medien verbreitet wurde. Die Empörungsmaschinerie nahm ihren Lauf. Daniel Günther, oh Schreck, will die Medien zensieren. Weil es kurz vorher, wie gehört, noch um so Portale wie News ging, kann man hier an dieser Stelle herrlich zusammenschneiden und hat eine eindeutige Aussage. Allerdings ist die dann verfälschend und schlichtweg falsch. Denn nach der Antwort Ja führt Günther weiter aus und präzisiert, worauf sich sein Vorschlag des Regulierens bezieht. Hören wir also die Frage nochmal und dann die vollständige Antwort.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Darüber reden wir.
Wir reden darüber, also Social Media darf bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Und da brauchen wir eine Zusammenarbeit und Unterstützung, auch mit diesen Unternehmen, ähnlich wie Australien das gemacht hat, um unsere Jugend zu schützen. Vor Desinformation, vor sexuellen Übergriffen.
Aha, das Ja, das Regulieren, auch der durchaus diskussionswürdige Vorschlag des Verbietens, all das bezieht sich auf das Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16. Wenn man sich jetzt die Aufregung einiger Kollegen anschaut, könnte man sich wünschen, dass besagte Empörungsmeister sich A. vielleicht mal die ganze Sendung anschauen, bevor sie ihre heilige Meinungsfreiheit bedroht sehen, und B. dass wir als Journalistinnen und Journalisten vielleicht auch einmal kurz innehalten. Wir sind eine Berufsgruppe, die davon lebt, jeden Tag zu kritisieren, Macht zu hinterfragen, Sprache zu sezieren, Motive zu prüfen, zum Glück und ja richtigerweise. Wer wie wir Journalisten täglich austeilt, darf nicht beim ersten Gegenwind die beleidigte Leberwurst spielen. Pressefreiheit ist nämlich kein Schonraum für die, die täglich austeilen, aber das Einstecken verlernt haben. Pressefreiheit lebt vom Widerspruch, von Zumutung und von der Fähigkeit, Kritik auszuhalten und ja, auch Kritik an uns selbst. Was Daniel Günther sagt, ist politisch diskutabel. Nicht alles davon ist klug, aber es ist kein Feldzug gegen Journalismus. Wer daraus reflexhaft Pressezensur macht, verkürzt. Und wer verkürzt, klärt nicht auf. Nicht sofort empört sein und statt sich reflexhaft in die Debatte zu stürzen, erstmal sich anzuschauen, was ist denn überhaupt passiert. Das gilt auch und im Besonderen für uns Journalisten. Wir könnten uns ein wenig mehr Robustheit leisten. Und nicht so unfassbar dünnhäutig sein. Nicht jede Kritik an Medien ist gleich Feindseligkeit. Nicht jede Verteidigung von Fakten gleich ein Angriff auf Meinungsfreiheit. Und nicht jeder, der Desinformation benennt, will gleich die Presse gleichschalten. So wie hier im weiteren Verlauf des Gesprächs.
Also wenn ich mir News-Artikel angucke, mit denen ich irgendwas zu tun habe, kann ich nur sagen, da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist einfach vollkommen faktenfrei, was an der Stelle gemacht wird. Aber die treten eben auf und machen den Eindruck, Leuten, als wäre das sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf. Und ich glaube, es ist einfach falsch, wenn man das einfach so hinnimmt. Und wir müssen das eben auch erkennen in der Politik, dass die es nicht gut meinen mit unserer Demokratie. Und das, glaube ich, wie gesagt, ist nicht nur unsere Aufgabe.
Und an dieser Stelle muss man Günther in einem Punkt klar widersprechen. Wenn er über Portale wie News sagt, ich zitiere ihn, als wäre das im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf, dann muss man dem entgegenhalten, ja, darf man. Man darf den lieben langen Tag nichts anderes tun, nichts anderes sagen, nichts anderes schreiben als grüner Ökoterror, Gender-Gaga, Kopftuchmädchen, Dönersalafist und dieser ganze Kram. Dass das kein Qualitätsjournalismus ist, tja, das darf man eben auch so sehen. Und vor allem darf man seine Bürgerinnen und Bürger in ihrer Mündigkeit respektieren und unterstützen, sodass sie diese Unterscheidungen selbst treffen können. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was in Gottes Namen ist eigentlich dieses News? Nun, ich lese Ihnen gerne die Schlagzeilen auf der Website vor. Das Fazit daraus, das überlasse ich Ihnen. Los geht's. Trump liebt Vollmilch, bei uns haben Kinder Angst davor. Gießen-Krawalle, Undercover bei der Antifa. News vor Ort in Peru, hier verfallen und zerbröseln die deutschen Steuergeld-Radwege. Die TikTok-Migration, wie Schleuserbanden Tausende illegal nach Deutschland lotsen. Zwischen Dönerladen und Drogenkonsum in Hagen herrscht der Islam. Die neue Woche wird sicher wieder wild. Bereiten wir uns also vor. Hier kommt unser Wochenausblick. Bevor die Woche politisch so richtig Fahrt aufnimmt, schauen die Europäer am Wochenende erst einmal auf sich selbst. Heute Abend wird in Berlin der Europäische Filmpreis verliehen, im Haus der Kulturen der Welt hier in Berlin. Nachdem ich vergangene Woche mit meinem Golden Globe-Tipp daneben lag, wage ich natürlich einen neuen Versuch. Ich sage, dieses Mal klappt es für den deutschen Oscar-Kandidaten in die Sonne schauen. Bei 8 Nominierungen stehen die Chancen ganz gut. Ich würde es aber auch Sandra Maischberger und ihrer Dokumentation über Leni Riefenstahl sehr wünschen. Morgen am Sonntag wählt Portugal seinen Präsidenten. 11 Kandidaten stehen zur Wahl, darunter ein sehr aussichtsreicher Rechtsextremer. Wir ziehen nächste Woche aber auch nach Westeros. Ein neues Spin-off der Megaserie Game of Thrones geht an den Start, zu sehen auf der neuen Streaming-Plattform HBO Max. Aber auch für uns hier in Deutschland gilt Winter is coming again. In Berlin sinken die Temperaturen auf bis zu -7 Grad. Am Montag richten wir unseren Blick nach Davos. Der 56. Weltwirtschaftsgipfel startet. Mehr als 60 Staatschefs nehmen teil, darunter US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzler Friedrich Merz und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und natürlich Führungskräfte aus der Wirtschaft mit weltweit führenden CEOs. In Berlin empfängt Finanzminister Lars Klingbeil seinen französischen Amtskollegen. Es soll danach eine Pressekonferenz geben. Der Fraktionsvorstand der Grünen kommt zur Klausur zusammen. Der Austritt der USA aus dem Pariser Klimavertrag wird am Dienstag wirksam, genau ein Jahr nach Trumps Ankündigung. Und am Donnerstag, tja, da verlassen die USA außerdem auch die Weltgesundheitsorganisation. Am Dienstag öffnen einige Unternehmen ihre Bücher. Zahlen kommen unter anderem von Volkswagen, Netflix und United Airlines. Und Freitag startet das Dschungelcamp. Totgesagte leben länger, heißt es. Ich weiß nicht, warum diese Sendung geschaut wird. Irgendwie finde ich es aber auch müßig, darin den Untergang der Kulturnation Deutschland zu beklagen. Ich weiß es also nicht. Man kennt die da alle nicht, es ist irgendwie eklig und vielleicht werden irgendwann Historiker den Menschen im Jahr 3000 erklären können, was da eigentlich mit uns los war. Was war sonst diese Woche noch wichtig? Die Diskussion um die Erbschaftssteuer sorgt für Koalitionskrach. Denn das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich aktuell mit mehreren Klagen zur Erbschaftssteuer und wird wohl die aktuellen Regelungen bald kippen. Daher ist die SPD in Vorleistung gegangen und hat ein Reformpapier vorgelegt. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, erklärt hier beispielsweise in unserem Podcast Hauptstadt das Briefing nochmal, welche Fälle ihn ganz persönlich stören.
Es gab im letzten Jahr ein großes Erbe in Bayern. Da ging es um 11 Milliarden Euro, die vererbt werden sollten. Und dieses Unternehmen hat versucht, das über eine Familienstiftung auszulagern und sich komplett der Erbschaftssteuer zu entziehen. Das hat nicht funktioniert. Und darum ist eine Erbschaftssteuer angefallen von 4 Milliarden Euro. Man kann auch mit 7 Milliarden Euro als Familie sehr viel möglich machen. Und man hatte ein sehr, sehr hohes Einkommen. Aber dass da jemand sich versucht, diese Erbschaftssteuer zu entziehen, das halten viele Menschen tatsächlich bei uns im Land für ungerecht. Und ich habe jetzt auch noch kein Wort von Markus Söder gehört, dass er sagt, er will diese 4 Milliarden Euro an das Familienunternehmen zurückgeben.
Tja, das sagt Wiese hier ironisch, weil die Union stört sich gehörig an den Plänen der SPD. CDU und CSU warnen vor einer zu hohen Belastung für Familienunternehmen, die dadurch im Wettbewerb benachteiligt würden. Das Thema haben aber nicht nur Carina und Jörg in ihrem Podcast behandelt, sondern auch mein Kollege Nils Heisterhagen. Er hat den Ökonomen Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts, und Stefan Bach, den Steuerexperten des DIW, zu einem Pro- und Kontra-Gespräch zum Thema Erbschaftssteuer eingeladen. Clemens Fuest bringt hier das Thema Flat Tax ins Spiel.
Ja, Flat Tax würde jetzt in Reinform bedeuten, dass man sagt, gut, es gibt für alle einen Freibetrag, sagen wir mal einen Lebensfreibetrag von 1 Million, wie das jetzt vorgeschlagen ist, und alles darüber wird zum gleichen Steuersatz besteuert. Das heißt, beim Erbe fragt man nicht mehr, was ist das für eine Art von Vermögen, sondern ich sag mal 8% auf alles oder 10% auf alles. Warum? Die Überlegung ist die, dass wir ja derzeit schon ein Problem haben, was die Fairness der Steuer angeht. Einfach deshalb, weil wir, wie Herr Bach erläutert hat, im Extremfall Milliarden übertragen können an Betriebsvermögen durch Nutzung der Verschonungsbedarfsprüfung. Wenn man also sonst kein Vermögen hat und dann Betriebsvermögen übertragen kriegt, dann kann man das mit sorgfältiger Planung so hinkriegen, dass man für Milliardenerbe überhaupt keine Steuer zahlt. Hingegen der Handwerker, der sein Leben lang was aufgebaut hat und für seine Altersversorgung 2 Mietshäuser errichtet hat, und wenn die dann vererbt werden, dann werden da sehr hohe Erbschaftssteuern fällig.
Ist die Flat Tax also vielleicht die Lösung des Problems? Nun, Sie können den Pro- und Kontra-Artikel von meinem Kollegen Nils auf The Pioneer lesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im 8. Tag spreche ich mit der Ärztin Pia Rosa über die Ozempic-Spritze. Wie sie wirkt, für wen sie etwas ist und für wen eher nicht.
Eigentlich ist es so, dass wir Abnehmspritzen nur verschreiben dürfen, wenn auch eine Ernährungsumstellung und sportliche Aktivität erfolgt. Ja, und das ist natürlich, das kann ja jeder Arzt kann theoretisch die Abnehmspritze verschreiben. Und wenn das jetzt kein Adipositas-Experte ist, dann kann es halt sein, dass man das einfach so verschrieben bekommt, ohne sozusagen darüber aufzuklären, dass, wenn man es wieder absetzt, die Wirkung auch weg ist.
Aber ist es denn als ein Wirkstoff gedacht, der auf Dauer?
Ja.
Aha.
Ja, also es ist also, ja wie beim Bluthochdruck. Also würde man jetzt auch nicht auf die Idee kommen, dass man Bluthochdruck hat, die Blutdruckmedikamente für ein paar Monate nimmt und dann setzt man sie wieder ab. Ja, es ist ja eine chronische Erkrankung.
Ja.
Das heißt, es ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man jetzt vor der Hochzeit noch ein paar Kilo verliert.
Aber so wird es häufig genutzt.
So wird es häufig genutzt. Ja, das ist ja das Problem. Es wird ja inflationär genutzt. Und das ist halt auch gerade in den sozialen Medien und so wird das, glaube ich, auch oftmals falsch transportiert. Eine Abnehmspritze ist wirklich eine dauerhafte Therapie, so wie jede Therapie der Adipositas.
Mhm. Ja. Aber dass es so inflationär genutzt wird, muss ja dann daran liegen, dass Ärzte es verschreiben. Also wie kommen die Menschen, die ich kenne, die Ozempic oder Wegovy nehmen, die ganz offensichtlich kein Gewichtsproblem haben und auch keine damit assoziierte Erkrankung, wie kommen die zu dem Zeug? Also es muss ja daran liegen, dass irgendwelche Ärzte das verschreiben. Die Antwort auf diese und noch ein paar mehr Fragen gibt sie für Sie in der neuen Ausgabe des 8. Tags. Und im Club der Optimisten haben mein Kollege Jörg Thaddeus und ich versucht, optimistisch auf die Welt zu blicken, so schwer uns das auch fällt und auch wenn alles um uns herum manchmal ein wenig nach Apokalypse aussieht. Wir sprechen über die Nachwehen des Berliner Stromausfalls und die tröstlichen Lehren daraus. Und auch darüber, was wir beide im Falle einer Apokalypse bei uns haben wollten.
Welche Vorräte würdest du bunkern, weil du sie im Falle einer wie auch immer gearteten Apokalypse haben müsstest?
Haben müsste. Und du sagst das gleich auch, nur damit alle sich auch schon ein bisschen darauf freuen können. Ich werde in jedem Fall meine Lieblingsteesorte Kalahari, Räubusch von Teemaß in Hamburg, weil sonst wird mir schnell langweilig. Und dann denke ich, okay, wenn ich kein Kalahari habe, dann muss ich Weinbrand trinken. Und das weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn man in Isolation trinkt.
Oh doch.
Ja, also ja. Du hättest Schnaps.
Man muss sich das ja irgendwie schon
schön. Ich habe so viel Gin gekriegt, Geschenke gekriegt von Leuten, die zu mir zu Gast sind, und ich trinke gar nicht so gern Gin.
Ich glaube, wäre eine Abnehmerin.
Ja, guck mal, dann könntest du schon mal Gin trinken.
Ja.
Aber dann ist natürlich auch, dann ist man natürlich nicht mehr so steuerungsfähig, wenn man da so schwer einen sitzen hat in seinem Versteck. Oder? Nee. Also Alkohol, gut,
ich hätte. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich lange überleben würde.
Okay, was hättest du denn? Also Moment, was hätte ich denn noch? Ich hätte, naja, ich habe so ein kleines Kopfkissen, auf dem steht Held. Das werde ich zur moralischen Unterstützung, ja, das nehme ich sowieso gut mit auf Reisen. Das wäre eine Art Reise.
Gut.
Dann hätte ich Trockenfutter für die Katzen.
Mhm.
Und zwar am liebsten Dreamies Geflügel.
Mhm.
Das mögen sie sehr gern. Weil ich müsste ja auch dafür sorgen, dass sie nicht in die Apokalypse reinlaufen.
Ja.
Vor der Apokalypse kommen ihre Lichtblicke. Was waren Ihre Lichtblicke der Woche? Teilen Sie sie mit uns per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Und jetzt hören wir Sie.
Hallo, ich bin Ellen aus Magdeburg, zurzeit auf Rügen zum Fastenwandern. Und mein Highlight diese Woche ist, dass ich am Donnerstag zum ersten Mal migränefrei war nach fast 3 Wochen und das bis heute anhält und ich mich deswegen entschieden habe, das Fasten als Medikation gegen Migräne jetzt mal richtig auszutesten, nach vielen, vielen, vielen anderen Varianten, die ich schon probiert habe.
Mein Lichtblick der Woche war, zu sehen, wie glücklich meine Frau ist, weil ich ihr leckere vegane Erbsensuppe gekocht habe.
Hallo Pioneers, mein Name ist Stefan. Mein Lichtblick der Woche ist, dass ich seit dem 1. Januar keinen Alkohol mehr getrunken habe. Nun muss ich zugeben, dass ich seither tiefer geschlafen und unbeschwerter gelebt habe.
Ja, hallo. Mein persönlicher Lichtblick war die Anmeldung zur Ausbildung als Resilienzberaterin, weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle noch ganz viel in uns tragen, was in Verborgenheit liegt, weil wir halt auch in den letzten vielen Jahren in einer unglaublichen Komfortzone gelebt haben. Ja, und jetzt sind andere Dinge gefragt. Widerstandskraft, Optimismus, Kreativität, schöpferische Kraft. Ja, und all diese Dinge, die man nutzen kann, um das Leben positiver und halt auch gesünder zu gestalten und letztendlich auch zu leben. Und dazu möchte ich beitragen und ich freue mich drauf.
Hallo, hier ist Matthias. Ich freue mich darauf, jeden Tag immer zusammen mit meinen Kollegen Seite an Seite zu arbeiten, auch wenn es ab und zu mal um uns herum turbulent ist.
Hallo, liebes Pioneer-Team und ganz lieben Dank für euren Podcast. Mein Name ist Martin aus der Nähe von Köln und mein Lichtblick der Woche war, dass ich mit meiner inzwischen 90-jährigen ehemaligen Kinderfrau spontan einen Kaffee trinken konnte und wir uns einfach mal ausgetauscht haben. Ich bin selber 47, von daher, es war ganz toll, einfach mal über ganz vieles mit so einer Dame zu sprechen, die schon so viel in ihrem Leben erlebt hat. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und vielen, vielen Dank für eure Arbeit, für die tollen Podcasts und einfach für die Art, wie ihr seid. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Martin, und überhaupt vielen Dank an Sie und euch alle. Den Link zu allen Pioneer-Formaten gibt es für alle Interessierte in den Shownotes. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.